Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Ja, ich war gestern im Thüringer Wald unterwegs, aus familiären Gründen, und es war voll, überall Inselsberg, überall die Menschen in der Sonne, es war sehr, sehr schön. Ja, haben alle nochmal genossen, haben alle das Gefühl, der Sommer ist vorbei, das Jahr nähert sich dem Ende.
Ich habe viele Menschen im Freundeskreis machen in der Region Urlaub, auch in der Sächsischen Schweiz, auch im Thüringer Wald. Das wird immer mehr Trend, dass man in der Nähe Urlaub macht und gar nicht so weit wegfährt, denn die weiten Reisen sind ja immer anstrengend.
Naja, ich glaube, die Statistiken sagen uns noch etwas anderes, wenn ich allein sehe, wer alles auf große Fahrt mit den Schiffen geht. Also ich glaube, beides ist da. Die Urlaubsdauer ist ja nicht gerade knapp. Denken Sie mal an die DDR-Zeiten, da waren das knapp 20 Tage, jetzt sind es deutlich über 30. Und da kann man ja mit Brückentagen und solchen Tagen ziemlich gut übers Jahr sich immer mal ein paar schöne Tage machen. Da muss man nicht so weit fahren.
Wenn man es sich leisten kann.
So, sie sollen auch das Geld hier lassen.
Ja, wenn man es sich leisten kann. Es gibt Familien, die seit Jahren keinen Urlaub gemacht haben, gerade wenn sie auf Sozialhilfe, auf Transferleistungen angewiesen sind. Und die Leidtragenden in armen Familien sind ja oftmals die Kinder. Jetzt lese ich heute in der Zeitung, weniger Thüringer Kinder wachsen in Armut auf. Aber es sind immer noch zu viel, oder?
Gar keine Frage. Und wenn wir die Stadt Erfurt nehmen, sieht ja die Statistik nicht so doll aus. Es ist die größte Stadt in Thüringen. Natürlich sind da die sozialen Verwerfungen etwas stärker als auf dem Land. Das ist traditionell so, ist auch im ganzen Bundesgebiet so. Aber dass Erfurt bei den 20 oder 15 Städten ist mit der schlechtesten Bilanz, das kann uns ja nicht befriedigen. Ich glaube, an dieser Stelle muss man auch klar sagen, da versagt die Gesellschaft aber Kapital. Und insofern ist es immer gut, wenn wir uns die 20 Jahre mit dem beschäftigt haben, was in der DDR schiefgelaufen ist. Hier läuft auch in einem sehr reichen Land etwas schief.
Da kommen wir zum Thema Verteilung, was wir heute nicht ausdiskutieren können. Nur die Frage ist,
ob... Naja, ich würde ja schon mal ganz gut sein, sage ich mal, es gibt ja Gründe, warum aus dem Osten heraus und inzwischen selbst die CDU hier den Mindestlohn haben möchte, weil natürlich bei uns hier mit den Billiglöhnen letztlich die Konsequenz erstens ist an dieser Stelle, dass auch Kinder in Armut aufwachsen, ein Skandal angesichts dessen, dass die Gesellschaft zu wenig Kinder hat. Also wir leisten uns hier auch einen großen Unfug und Unsinn, obwohl die Gesellschaft, wie gesagt, sehr reich ist. Und zweitens die Folge dessen, wenn wir diese ganze Entwicklung weitersehen, da sind ja die gleichen Leute, die dann später auch in der Altersarmut landen. Also ich glaube, da gibt es viel zu tun in dieser Gesellschaft und die tut manchmal sehr blasiert, als ob sie alle Widersprüche längst hinter sich hätte.
Kann da Kommunalpolitik was machen? Wir erleben ja in den Kommunalparlamenten große Veränderungen, auch in Erfurt. Es gibt seit 20 Jahren oder überhaupt erstmal in der Landeshauptstadt eine erste grüne Dezernentin, die grüne erste Beigeordnete, und auch in Stuttgart hat Herr Kuhn das Rennen gemacht und es gibt erstmals in einer Landeshauptstadt einen grünen Oberbürgermeister. Das ist für Sie eine Überraschung oder sagen Sie, es ist eine Konsequenz aus dem, was die Grünen da in den letzten Jahren gemacht haben, und das ist halt eine Partei, die in der Mitte angekommen ist?
Naja, in der Mitte nicht ganz, aber sie hat natürlich einen starken Realo-Flügel und der ist gerade in Baden-Württemberg da unten beheimatet. Da haben wir ja wiederholt Wahlen gehabt, die auch bedingt durch natürlich Katastrophen wie Fukushima noch, sag ich mal, in diese Tendenz geschoben worden sind. Ich glaube, im Osten ist es noch nicht ganz so weit, aber da haben wir ja auch eigentlich eine Bewegung, gerade in den Gegenden, wo es etwas gesättigt dazu geht, in den wilden Gegenden der Städte hier wird auch zunehmend grün gewählt. Das heißt, die Menschen sagen sich, Geld ist nicht alles, man muss auch noch ein bisschen um das drumherum denken, an die Zukunft der Kinder. Und da haben die Grünen nach wie vor eine gute Chance.
Sehen Sie denn, dass es eine Veränderung geben wird in Erfurt in der Politik? Jetzt gibt es ja dieses rot-rot-grüne Bündnis, es ist keine Koalition, aber doch, es gibt eine Vereinbarung. Die Wahlen zu den Dezernenten haben auch geklappt. Der Test für das rot-rot-grüne Bündnis hat gehalten. Frau Heuer von Bündnis 90 Die Grünen ist jetzt Wirtschaftsdezernentin. Wird sich, glauben Sie, grundsätzlich in der Stadtpolitik dadurch was ändern?
Ja, ich denke mir schon. Es wird natürlich auch mehr Reibungsfläche geben. Es werden Entscheidungen getroffen, die früher unter der CDU nicht denkbar waren. Denken Sie allein an das Verkehrskonzept, an Wirtschaftsentwicklung in der Stadt. Aber wenn wir jetzt das Thema Kinderarmut nehmen, da sind Sie gut gefordert, Rot-Rot-Grün, etwas zu tun, damit diese Stadt Erfurt nicht in dieser Statistik an mit letzter Stelle auftaucht. Das heißt, da gibt es echt viel zu tun. Die CDU ist hier in dieser Stadt erstarrt. Da ist in den letzten Jahren nicht viel dazugekommen. Die haben auch keine personellen Alternativen, sodass die Entwicklung in diese Richtung ging. Und es gibt natürlich ein deutliches Zeichen für die Wahl in Thüringen. Also ich glaube, Herr Matschi gerät genauso unter Druck, weil Herr Bausemein eine andere Politik vertritt und auf diese Art und Weise der eigentliche Widersacher ist. Ich glaube nicht, dass Herr Machnik seine Zukunft in Thüringen sieht. Das heißt, hier wird auch Rot-Rot-Grün auf Landesebene durchaus vorbereitet. Und insofern, sage ich mal, hat diese Wahl, die scheinbar nur ganz lokal ist, eine viel größere Landesbedeutung, als man es im Augenblick vielleicht diskutiert.
Hm. Sie sagen, Herr Machnig hat keine Ambition, in Thüringen zu bleiben.
Naja, ich glaube, das macht er nur als Notvariante, wenn in Berlin sich etwas ergibt, eine große Koalition, bei der er eventuell als Staatssekretär oder als irgendein Macher im Hintergrund oder mittendrin auftreten kann. Also ich glaube schon, dass seine Ambitionen etwas weitergehen, als in Thüringen Briefe zu schreiben an Minister und sie zu bitten, dass die Fördermittel doch weiterhin fließen.
Hm. Wenn man sich die Zeitung anschaut, der Sie den Namen gegeben haben, die Thüringer Allgemeine, dann kann man heute Gedankenspiele lesen dazu darüber, dass Herr Machnig und Herr Matschi irgendwie in der Konkurrenz, was die Spitzenkandidatur betrifft, stehen, dass Herr Machnig möglicherweise doch Ambitionen hat, zur Landtagswahl als Spitzenkandidat anzutreten, jetzt schon das Thema Rot-Rot-Grün aufs Tablett bringt. Ist das ja so ein Spielchen von ihm oder hat er vielleicht doch Ambitionen, in Thüringen zu bleiben?
Nein, ich glaube, wenn er die Chance hat, geht er nach Berlin. Das ist einfach, sage ich mal, seine Substanz. Er hat das hier in Thüringen angenommen, um überhaupt in dieser Zeit, wo die SPD keine großen Posten zu verteilen hat, einen festen das Bein irgendwo fest draufstellen zu können. Aber ich glaube, bei erstbester Gelegenheit geht es nach Berlin. Wenn nicht, wenn dort niemand auf ihn wartet, wenn dort ihn niemand ruft, dann kann ich mir das schon vorstellen. Wir hatten ja schon einmal die Geschichte gehabt, wo der örtliche Matador, Herr Schuchardt und Herr Davis, damals im Clinch lagen der SPD, die SPD auch ziemlich paralysierten und dazu führte das Ganze, dass sie noch an Bedeutung verloren hat. Im Augenblick ist Herr Matschi auch total blass geblieben vor diesem und der Vorturner ist Machnig. Das sieht man schon deutlich. Und er erkennt schon die Möglichkeit der SPD in zwei Seiten zu marschieren. Das heißt, sich nicht einfach nur an die CDU zu klammern. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist mehr Manövrier- und Spekulationsmasse bei ihm.
Wenn man heute die Zeitungsschau intensiv betreibt, dann liest man ja auch, dass Eisenach, Jena und Sonneberg die Streichung aller Fördermittel droht und im Wirtschaftsteil der TA steht, bei Wegfall der Förderung ziehen Investoren an Thüringen vorbei. Glauben Sie, dass es wirklich so ist, dass wenn bestimmte Förderungen regionale wegfallen, die Investoren nicht mehr nach Thüringen kommen?
Na, erst einmal ist es ja eine sehr gute Nachricht. Das heißt, dass mehrere Regionen in Thüringen sich so entwickelt haben, wenn es um Arbeitslosigkeit, wenn es um Arbeitsplätze geht, dass man europaweit sagt, die gehören eigentlich zu den Besseren und nicht zu den Schlechteren. Ja, natürlich gibt es dann ganz klar, weil es um viel Geld geht, den Druck aus den Regionen heraus auf keinen Fall darauf zu verzichten. Das ist taktisch vollkommen vernünftig, aber wie gesagt, der Untergrund der ganzen Geschichte ist, dass Thüringen sich in der Hinsicht ganz gut entwickelt hat. Also sollten wir das doch, sage ich jetzt mal, als Lokalpatrioten nach innen hin richtig kommunizieren, nach außen hin natürlich immer klappern und wo es Geld gibt, das Geld natürlich abholen.
Kommen wir zu dem letzten Thema für heute und zwar die Doktorarbeit von Frau Schawan, der Bildungsministerin. Da sind ja die Plagiatsjäger, wie sie genannt werden, unterwegs und auf der anderen Seite macht Frau Schawan ja Druck im Wissenschaftsbetrieb und hat eine große Lobby hinter sich und die FAZ schreibt, dass keiner bisher, der Plagiatsvorwürfe hatte, über so viel Macht verfügt hat, um das zu unterdrücken, sozusagen das ganze Forschungsministerium und so weiter. Glauben Sie, dass Frau Schawan dem standhält, weil sie hat ja im Moment, sagen, macht ganz schön Druck.
Naja, wir beide haben keinen Einblick in das im Einzelnen, was da passiert. Und es wird natürlich schon von den Fakten abhängen. Da gibt es Interpretationen im Augenblick. Frau Schawan ist natürlich an exponierter Stelle und schon jetzt beschädigt im großen Ausmaß. Das heißt, ob sie dann bewusst oder unbewusst das gemacht hat, das muss dann tatsächlich auch geklärt werden. Das Interessante daran ist, dass tatsächlich Informationen schon in die Öffentlichkeit geraten sind. Also vor einer Woche am Sonntag konnten Sie das schon in einem Nachrichtenmagazin lesen. Was Sie selber noch nicht kannte, das ist natürlich ein Zustand in der wissenschaftlichen Welt, der nicht zu halten ist, dass solche Sachen heute so schnell durchgestochen werden. Das geht einfach nicht. Und da hat sie natürlich formal auch einen schönen Punkt, wo sie nochmal Druck machen kann. Aber ich glaube, das nützt ihr alles nichts, wenn tatsächlich an zwei, drei Stellen nachweisbar sie eigene Gedanken mit anderen vermischt und auf diese Art und Weise, sage ich mal, Unklarheit entsteht. Natürlich hat sie später noch eine ganze Reihe Arbeiten geschrieben, die darauf hindeuten, dass sie sich sehr wohl mit dem Thema gut auskennt und beschäftigt. Aber eben in dem Fall geht es ja um die Maßstäbe einer wissenschaftlichen Arbeit und die sind nicht beliebig, auch für einen Minister.
Mir fällt doch noch eine Sache ein, wenn wir noch die Minute haben. Herr Soros, über den wir schon öfters gesprochen haben, der Star-Investor.
Ja, Sie sind ja als großer Aktienmensch einer Ihrer Lieblinge.
Okay. Ja, unbedingt. Und der sagt, Deutschland muss aus dem Euro raus, dann läuft alles wieder, dann kann der Euro abgewertet werden und Deutschland macht weiter. Ist das eine blöde Idee?
Naja, ich muss jetzt wirklich sagen, Soros ist ein Spekulant und alle Ratschläge eines Spekulanten laufen darauf hinaus, dass er ein gutes Geschäft irgendwo wittert und dass die Spekulation gegen den Euro geht ja auch aus dieser Richtung. Sie müssen ja mal sehen, an sich ist Griechenland viel zu klein, um den Euro knacken zu können und die Situation der Finanzen in den USA oder in Großbritannien ist noch viel schlimmer, aber da sind eben halt die Spekulanten, die sind wie hungrige Hyänen auf den Märkten unterwegs und versuchen uns, Ihnen, mir und den Steuerzahlern, die uns jetzt gerade zuhören, noch mehr Geld aus der Tasche zu ziehen, weil sie wissen, Deutschland lässt sich auf diese Art und Weise noch melken. Und da glaube ich, ist eine ruhige Betrachtung der Dinge und nicht unbedingt den Ratschlägen von Spekulanten folgen das Vernünftigste. Es zeigt ja auch, dass in der Bevölkerung zumindest dieser Eurokurs bei der ganzen Hysterie, die da ist, eigentlich mitgetragen wird.
Der will not be a Staatsbankrott, hat Herr Schäuble gesagt, ne? Und so wird es wahrscheinlich auch sein.
Ja, es ist vollkommen richtig. Sei jetzt mal, die Leute sind ja auch lange genug unterwegs. Wir haben auch schon, sag ich mal, durch unsere Bürgschaften und anderes ja viel Vermögen dieses Landes aufs Spiel gesetzt. Ich glaube, man muss aufpassen. Vor allem schadet uns ja auch dann, wenn die ganze Wirtschaft durch diese ganze weitere Entwicklung da niederliegt, auch in Europa, als den wichtigsten Wirtschaftspartner. Also da werden wir auch nicht viel exportieren können. China kann nicht alles ausgleichen. Das heißt, wir haben ein vitales Interesse, endlich aus diesem Tief rauszukommen.
Und das wird uns natürlich noch weiter begleiten, auch die nächsten Wochen. Und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder um die gleiche Zeit.
Aber kurz ja, nach 9. Ich hoffe, danach ist nicht Frost und wir haben noch ein bisschen Oktober vor uns.
Herr Lochthofen, ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Bis nächsten Montag.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.